Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kommen wir von den Folterkellern des Stalin-Regimes zu den Ungeheuerlichkeiten des US-amerikanischen Rassismus gegenüber Afroamerikanern in den 40er, 50er und 60er Jahren. Denn genau dagegen hat der 1933 geborene Ernest James Gaines immer wieder Bücher geschrieben. Am 15. Januar 1933 wurde er als Sohn schwarzer Plantagenarbeiter in Louisiana geboren, ein US-amerikanischer Bundesstaat, dessen Geschichte ja besonders unrühmlich mit der Unterdrückung von Afroamerikanern und rassistischer Gewalt verknüpft ist. Und jetzt ist Gaines, der literarische Vorkämpfer gegen die Rassentrennung in den USA, mit 86 Jahren gestorben. Und aus diesem traurigen Anlass begrüße ich jetzt in einem Studio in Düsseldorf meine Büchermarktkollegin Tanja Lieske. Hallo.
Hallo, Frau Funk.
Hallo, Frau Lieske. Wir wollen das Leben und das Werk dieses außergewöhnlichen Autors Gaines noch einmal etwas einordnen und würdigen. Vielen wird dieser Name Ernest James Gaines hierzulande ja wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Deshalb am Anfang meine Frage an Sie: Was war das für ein Autor?
Das war tatsächlich der Chronist des Südens, aufgewachsen auf einer Plantation, also auf einer großen Farm, auf der Zuckerrohr geerntet wurde, war er in fünfter Generation Nachfolge von Sklaven noch. Und die Sklaverei, die steckte quasi in den Mauern, in denen er Kind war. Und die Nachfolge der Sklaverei, wie sich schwarze Menschen danach verhalten haben, welche Misslichkeiten ihnen begegnet sind, aber wie sie sich auch davon emanzipieren konnten, das alles vor dem Hintergrund, ja, des gewaltigen Südens, das war sein großes Thema.
Er hat insgesamt 8 Romane veröffentlicht und sein bekanntestes, das ist der Roman, 1993 in den USA erschienen, A Lesson Before Dying. Also ich versuche das mal zu übersetzen. Eine Unterrichtslektion vor dem Sterben. Die wurde sogar hier in Deutschland als englische Schullektüre aufgenommen. Verraten Sie uns doch, was steht in diesem Roman?
Das ist die Geschichte eines jungen Schwarzen, der für einen Mord, den er gar nicht begangen hat, das ist ja so ein Topos der afroamerikanischen Literatur, zum Tode verurteilt wird. Es genügt, dass er anwesend war am Tatort. Jeder weiß, er hat es nicht gemacht, aber dem sicheren Tod auf dem elektrischen Stuhl wird er nicht entgehen. Und der Anwalt sagt, statt seiner könnte man doch genauso gut ein Hausschwein exekutieren. Also das war eigentlich zu seiner Verteidigung gedacht. Und das wiederum bringt zwei alte Damen, zwei Verwandte von ihm auf den Plan und die sagen, nein, das ist ein Mensch, das ist mehr als ein Hausschwein. Und das ist die Lektion, die er in der Zeit, die ihm noch bleibt, bis zu seinem Tod lernen darf und lernen wird. Also das ist eine Geschichte von einer ungeheuren Würde und von dem Mut, die damit einhergeht.
Also der Angeklagte lernt selber, dass er mehr wert ist als ein Hausschwein. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es wird noch ein weiterer Mann, ein schwarzer Lehrer, das ist der Neffe von einer dieser beiden alten Damen, wird hinzugezogen und der besucht ihn täglich und ja, im Dialog mit ihm lernt er das und begreift er das.
Also, dass er auch als Schwarzer eine Würde besitzt.
Genau.
Sie erzählten vorhin schon, er ist als Sohn ehemaliger Sklaven oder als Nachfahre ehemaliger Sklaven ja ganz bitterarm auf einer Plantage des Südens aufgewachsen. Und mit 15 Jahren, da zog er dann um nach Los Angeles, weil ihm als schwarzer Junge kein Zugang zu Bibliotheken, aber auch nicht auf eine weiterführende Schule gestattet war. Also später ist er ein berühmter Schriftsteller geworden. Das ist ja ein Wahnsinnsweg vom aliterarischen, ländlichen Plantagenjungen zu einem berühmten Schriftsteller. Wie schwer war dieser Weg? Das klingt ja geradezu märchenhaft, wenn man das rekapituliert.
Das ist in der Tat märchenhaft, aber es zeigt auch wieder, dass sich ein großes Talent nicht unterdrücken lässt. In seiner Jugend ging er immer nur 5 Monate im Jahr zur Schule. Die restliche Zeit wurde er, wie viele Kinder auf der Plantage, gebraucht. Aber da er tatsächlich etwas lesen und etwas schreiben konnte, hat er den alten Herrschaften Briefe gelesen und diese auch geschrieben und hat so die Geschichten in sich aufgesogen, die später in seinen Romanen wiederkehren. Man darf sich das als eine von einem großen mündlichen Erleben und Erzählen geprägte Kindheit vorstellen. Dazu kam dann, Sie erwähnten es, er ist nach Kalifornien umgezogen, ab 15 der Besuch von Bibliotheken, dann der Schulbesuch und später sogar ein Stipendium für die Stanford University. Daraus ist ja ein großer Homme de Lettres hervorgegangen, dem jetzt heute in Lafayette auch noch ein Zentrum, das seinen Namen trägt, gewidmet ist.
Er hat, glaube ich, mit Kurzgeschichten angefangen, spottete immer darüber, dass er für die dicken Romanwälzer nicht geschaffen sei. Was würden Sie sagen, was ist so das Charakteristische seines Schreibens? Später wurde er ja auch Lehrer für kreatives Schreiben. Also ist er stark an diesem Short-Story-Schreiben, an diesem plotorientierten Schreiben orientiert?
Das merkt man schon. Das Szenische, das Knappe, das liegt ihm sehr. Aber es gibt noch einen anderen großen Einfluss. Er hat damals mit 15 angefangen, die großen Russen zu lesen. Tolstoi, Turgenev, Dostojewski. Und ich finde, das merkt man in seiner Erzählstimme. Das ist ein großes, ein breites, ein sehr farbiges Erzählen. Und da hinein pflanzt er jetzt diese Mündlichkeit, diese enorme Mündlichkeit, dieses Idiomatische des schwarzen Dialekts im Süden. Also das ist wirklich auch ein tolles Lektüreerlebnis.
Mhm. 1948, als 15-Jähriger, ging er weg aus Louisiana, begann dann Literatur zu studieren, Schriftsteller zu werden, seine ersten literarischen Versuche zu machen. Wie sah das denn damals eigentlich aus mit afroamerikanischer Literatur? Also mir fällt jetzt ein, James Baldwin, berühmter afroamerikanischer US-Autor. Hat er sich an solchen Leuten orientiert oder wie muss man Gaines vor diesem Hintergrund einordnen?
Er war tatsächlich mehr ein Einzelgänger. James Baldwin gehört jetzt zur Harlem Renaissance ab den 20er Jahren, die sehr an die Metropole, sehr an New York, an den Stadtteil Harlem tatsächlich gebunden ist. Gaines war mehr ein Einzelgänger. Er beschreibt das ländliche Louisiana und er war ja auch örtlich durch Louisiana und durch Kalifornien von dieser Bewegung entfernt. Aber Baldwin hat tatsächlich sehr früh gesagt, das ist ein Autor, den man lesen muss und hat indirekt auch dafür gesorgt, dass Gaines verfilmt wurde.
Ich glaube, zwei seiner berühmten Romane, also diese A Lesson Before Dying und die Autobiografie von
Miss Jane Pittman.
Genau, beide wurden dann nochmal fürs Fernsehen verfilmt. Fast alle seine Bücher spielen in Louisiana. Er kehrte also schriftstellerisch immer wieder in seine Heimat zurück und ich glaube, er ist ja dann auch noch schließlich ganz nach Louisiana nochmal umgezogen.
Tatsächlich, dieses Leben hat etwas Zirkuläres. Er ist tatsächlich auf die Farm in diesem kleinen Ort, in dem er geboren wurde, zurückgekehrt. Er konnte die Kirche kaufen, die für ihn ganz wichtig war. Er konnte einen Friedhof kaufen, auf dem seine Vorfahren ja in namenlosen Gräbern verscharrt sind. Die Pflege dieses Friedhofs, gerade an dem zurückliegenden 1. November jedes Jahr, das war ihm besonders wichtig. Also er hatte eine ganze Bewegung der Wertschätzung, ja, und auch der Namengebung in Gang gesetzt.
Vielen Dank, Tanja Lieske, für diese Einschätzung. Wir sprachen über Ernest James Gaines, den Chronist des ländlichen Südens in den USA und einen Vorkämpfer gegen den Rassismus.